von diesem Jesus, den wir gerade gesungen haben, wollen wir heute auch hören. Und ich lese uns einen Bericht, einen Ausschnitt aus einem Bericht. Es ist die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Wer die kennt, kann es ein bisschen einordnen. Ich werde auch nachher was dazu sagen. Johannes Kapitel 4. Nun kommt er, Jesus, in die Nähe einer Stadt in Samarien namens Sychar, nahe bei dem Grundstück, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hatte. Dort war der Brunnen Jakobs. Jesus war müde von der Reise, setzte sich an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde, also Mittagszeit. Eine Frau aus Samaria kommt, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Seine Jünger waren nämlich in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Die Samariterin sagte nun zu ihm, wie kannst du, ein Jude von mir, einer Samaritanerin, zu trinken verlangen? Juden verkehren nämlich nicht mit Samaritern. Jesus antwortete ihr, kennst du die Gabe Gottes und wüsstest du, wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken? So würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau sagt zu ihm, Herr, du hast doch gar kein Schöpfgefäß, der Brunnen ist tief, woher sollst du dieses lebendige Wasser haben? Bist du etwa größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat? Er selbst hat aus ihm getrunken, er und seine Söhne und sein Vieh. Jesus entgegnet ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst haben. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht mehr Durst haben. Nein, das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser ins ewige Leben sprudelt. Die Frau sagt zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht mehr Durst habe und hierher kommen muss, um zu schöpfen. Soweit dieser Ausschnitt aus dieser Geschichte. Jesus zieht von Galiläa nach Jerusalem. Wir haben hier die Karte. Also Galiläa, das kann man sehen, da oben um den See Tiberias herum. Jerusalem ist hier. Na? Gut. Er hat zwei Möglichkeiten, dorthin zu ziehen. Entweder er macht das so, dass er, jetzt geht mein Pointer nicht, jetzt geht er wieder, der hat wohl, danke. Kannst du machen, das ist gut, noch besser. Meiner ist grün, ich glaube die Batterie macht es nicht mehr. Also entweder er geht von oben vom See Genezareth, dem Jordan entlang bis nach Jericho, das ist hier nicht drauf, aber Jericho ist ungefähr hier unten, und dann hoch nach Jerusalem und dann geht es 1000 Höhenmeter hoch. Die Jordanebene sind so 300 Meter unter Meeresspiegel, Jerusalem liegt so bei 700 Meter. Das ist die eine Möglichkeit. Oder er geht quer durch Samarien. Das ist die andere Möglichkeit. Die Reise durch Samarien dauert etwa 3 Tage. Sie ist viel angenehmer und viel kürzer, denn die Jordanebene ist eine heiße, unangenehme Region. Also obwohl der Weg viel kürzer ist, vermeiden es die frommen Juden, nach Samarien zu gehen. Lieber nehmen die diesen anstrengenden Weg durch das Jordantal in Kauf. Warum? Die Samariter waren ein religiöses Mischvolk, würde man heute sagen. Neben ihrem Glauben an den Gott Israels verehrten sie die alten kanaanäischen Götter, die also früher dort waren in diesem Land, und dann auch die Götter, die sie mitgebracht haben. Und das war ein heilloses Durcheinander, ein religiöses Chaos. Und das war den Juden ein Gräuel. Und aus diesem Grund mieden die Juden die Samaritaner wie der Teufel das Weihwasser. Und nun zieht Jesus gegen alle Gepflogenheiten durch Samaria. Er tut es nicht, weil er es eilig hat. Er bleibt übrigens 2 Tage in dieser Stadt, in Sychar. Nein, Jesus zieht durch Samaria, weil er es muss. Gott schickt ihn in dieses religiöse Durcheinander. Gott will, dass es zu einer Grenzüberschreitung kommt. Und deswegen betritt Jesus ein heidnisches Land und besucht gottlose Menschen. Er tut das, weil das Gottes Wille ist. Jesus betritt heidnischen Boden und er durchbricht damit weitere Grenzen. Der spricht jetzt auf einmal eine fremde Frau an. Das schickt sich nicht für einen frommen Juden. Und erst recht nicht, wenn diese Frau eine Samaritanerin ist. Und schon gar nicht, wenn man weiß, was für eine Frau das ist. Wenn wir diese Geschichte nämlich weiterlesen würden, dann erfahren wir, dass diese Frau einen moralisch fragwürdigen Lebenswandel pflegt und ein Mann, der etwas auf sich hält, geht dieser Frau aus dem Weg. Jesus überschreitet Grenzen. Und er überschreitet nicht nur eine, er überschreitet gleich alle. Und das geht gar nicht. Jesus tut das nicht, weil er irgendwelche Launen hat, sondern er tut es, wir haben es gehört, weil er es muss. Weil Gott es so will. Gott will, dass Jesus diesen Weg geht und Jesus gehorcht. Der Sohn tut den Willen seines Vaters. Und weil es von Gott aus sein muss, überschreitet Jesus diese Grenze nach Samaria und spricht diese Frau an. Jesus überschreitet Grenzen, weil Gott es will. Warum tut Gott das? Warum schickt er seinen Sohn zu gottlosen Menschen mit verdrehter Religiosität? Warum soll er gerade diese Frau ansprechen? Ich sage es noch einmal, Jesus tut es, weil Gott es so will. Es ist geradezu Gottes Art. Gott will Grenzüberschreitungen. Er möchte uns Menschen jenseits allen Grenzen seine Liebe und seine Vergebung, sein Heil und seinen Frieden anbieten. Gott liebt uns Menschen, er sucht uns und um uns zu erreichen, macht er vor keiner Grenze Halt. Gott überschreitet Grenzen. Anders hätte das Wort Gottes und die Liebe Jesu uns Menschen niemals erreicht. Wie hätte uns Gott denn finden können, wenn er nicht Grenzen überschritten hätte? Gott lässt sich nicht von Grenzen aufhalten und das ist ja unser Glück. Jesus hat die Grenze zum Himmel durchbrochen und ist Mensch geworden. Der heilige Gott hat die Grenze zu uns Sündern überschritten. Er ist uns nachgegangen, hat uns gesucht und uns gefunden. Wer wären wir? Wo wären wir, wenn Jesus das nicht getan hätte? Wenn Gott uns nicht einen Menschen in den Weg gestellt hätte, der sich nicht um Konventionen gekümmert hätte? Wenn Gott nicht bereit ist, Grenzen zu überschreiten, können wir ihm gar nicht begegnen. Um das Evangelium zu uns Menschen zu bringen, braucht es den Mut, Grenzen zu überschreiten. Gott hat diesen Mut und er ist uns diesen Weg vorausgegangen. Menschlich gesprochen kommt ja keiner zum Glauben, wenn wir als Gemeinde unter uns bleiben. Wenn wir nur unsere eigenen Leute einladen, unter unseren bleiben. Und wenn wir erwarten, dass die Leute erst fromm werden müssen, erst anständig werden müssen, bevor wir uns mit ihnen abgeben, kommt keiner zum Glauben, kommt keiner zur Beziehung zu anderen. Bis heute überschreitet Gott Grenzen. Die Grenzen der Moral interessieren ihn nicht. Jesus geht nicht nur zu den Braven, zu den Lieben, zu den Netten. Und er respektiert auch keine gesellschaftlichen Grenzen. Er ist sogar dort, wohin wir niemals gehen würden. Wenn Jesus dorthin geht, wo sonst keiner hingeht, wenn Gott bei denen zu finden ist, die jenseits allen Grenzen und allen Normen leben, haben wir dann überhaupt noch einen Grund, unter uns zu bleiben? Gott überschreitet Grenzen, weil er uns Menschen liebt und weil er uns zu sich nach Hause bringen möchte. Könnte es sein, dass Gott auch von uns will, dass wir Grenzen überschreiten? Wer, wo sind die Menschen, zu denen er uns sendet? Wo sollen wir als Gemeinde Gottes nach seinem Willen hingehen? Und welche Personen solltest du und ich suchen, einladen, besuchen? Jesus überschreitet Grenzen, um einem Menschen das Leben zu bringen. Und das zeigt dieses merkwürdige Gespräch über Wasser am Brunnen. Nach einem längeren Fußmarsch ruht Jesus zur Mittagszeit an den Brunnen Jakobs aus. Und Jesus hat Durst, es ist Mittag, heiße Zeit. Da kommt eine Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen und er bittet sie, um etwas zu trinken. Diese Frau scheint besser als Jesus zu wissen, was sich gehört. Und deswegen fragt sie nach. Wie kommst du, mich, eine Samaritanerin, um Wasser zu bitten? Ihr Juden, ihr meidet uns doch. Ihr wollt doch keinen Kontakt mit uns. Und dann entsteht ein wirres Gespräch, wirklich wirr. Jesus antwortet gar nicht auf ihre Frage, sondern er spricht plötzlich von sich. Wenn du wüsstest, wer ich bin und welche Gabe dir Gott anbietet, dann würde nicht ich dich, sondern du mich um Wasser bitten und ich würde dir lebendiges Wasser geben. Jesus redet von der Gabe Gottes und vom Wasser und die beiden reden immer wieder aneinander vorbei. Wie willst du mir was zu trinken geben? Du hast doch gar nichts zum Schöpfen dabei. Und statt auf diese Frage zu antworten, sagt Jesus, ja, jeder, der von diesem Brunnen trinkt, bekommt wieder Durst, aber wer das Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird keinen Durst mehr haben. Jesus redet davon, dass er dieser Frau lebendiges Wasser geben möchte und unter lebendigem Wasser hat man damals frisches Wasser verstanden, Quellwasser, Wasser, das aus einer Quelle sprudelt oder das über einen Fluss oder über einen Bach kommt. Das Wasser war erfrischender als das abgestandene Wasser, das man üblicherweise hatte aus Zisternen oder Fässern. Und Jesus bietet dieses Wasser der Frau an, lebendiges Wasser. Und sie meint und versteht von Jesus, er baut ihr so etwas wie eine Wasserleitung, damit sie nicht mehr zum Brunnen gehen muss. Und sie wieder missversteht ihn schon wieder. Wir merken, lebendiges Wasser, das ist hier ein Bild. Und dieses Bild steht für das Leben, das Gott gibt. Jesus bietet ihr nicht Wasser, sondern das Leben an. Denn das Leben, das Gott gibt, das macht erst so richtig lebendig. So lebendig, dass sich der Tod daran die Zähne ausbeißt. Jesus bietet der Frau das Leben an, ein Leben, das sie zutiefst erfüllt und zutiefst zufriedenstellt. Wenn wir diese Geschichte weiterlesen, dann sehen wir, dass diese Frau große Probleme hat. Sie hat 5 Männer und nun lebt sie mit dem 6. zusammen. Können wir erahnen, was das für diese Frau bedeutet, was das mit ihr macht? Ich glaube nicht, dass es Jesus hier um Moral geht. Ich denke, dass er das Herz dieser Frau sieht. Und was er da sieht, das ist richtig heftig. 5 zerbrochene Beziehungen. Das bedeutet doch, dass diese Frau ein zerbrochenes Herz hat, Enttäuschungen, massive Verletzungen mit sich herumträgt. Diese Frau ist kaputt, müsste man sagen. Da ist ja alles inzwischen in ihr tot. Und das, was sie lebt, das kann man doch nicht mehr Leben nennen, oder? Und dieser zerbrochenen Frau bietet Jesus das Leben an. Erfülltes Leben, Glück, Zufriedenheit, Freude, Liebe, die ganze Fülle der Güte Gottes. Und um dieser Frau das Leben zu bringen, überschreitet Jesus Grenzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber meine Erfahrung sagt mir, dass es viel mehr zerbrochene Herzen, viel mehr enttäuschte Erwartungen und viel mehr zerstörtes Vertrauen gibt, als wir glauben. Und vielleicht geht es dir ja sogar ähnlich wie dieser Frau. Äußerlich scheint bei dir alles in Ordnung zu sein, aber in dir ist nur Chaos, Schmerz und Trauer. Wenn das so ist, dann möchte ich dir sagen, dass Jesus auch zu dir kommt. Er schert sich ja nicht um Grenzen. Er kommt zu dir, er bringt dir das Leben. Wenn du ihn in dein Herz lässt, wenn du ihn deine Wunden berühren lässt, wenn du ihm deine Enttäuschungen und deine Schmerzen gibst, dann wird er dich in seine liebevollen Hände nehmen, wird dich darin bergen, er wird dir seine heilenden Kräfte zufließen lassen und er wird deine Wunden verbinden. Wenn du Jesus an dein Herz lässt, dann wirst du erleben, wie es Schritt für Schritt in dir heil wird und das Leben in dir wieder erwacht. Du wirst dich wieder freuen, du darfst wieder glücklich sein, du wirst wieder Liebe erleben, weil Jesus dir das Leben schenkt. Ein Leben voller heilsamen Kräfte, voller Güte und Liebe, ein Leben, das in die Ewigkeit bei Gott führt. Gott überschreitet Grenzen und lässt uns Grenzen überschreiten. Er sendet uns zu den Menschen, die wir von uns aus wahrscheinlich nicht aufsuchen würden. Und er schickt uns nicht, ohne dass er uns dafür ausrüstet. Jesus macht dieser Frau ein Versprechen. Er verspricht ihr, das Wasser, das ich ihm geben werde, also ihr, wird in ihm zu einer Quelle werden, deren Wasser in das ewige Leben sprudelt. Jesus macht dieses Versprechen einer kaputten Frau und deswegen glaube ich, dass wir dieses Versprechen auch für uns hören können. Ich verstehe das so, egal was du hinter dir hast, egal welche Lasten du trägst, egal wie verletzt du bist, egal wie verquer es in dir ausschaut, in dir sollen Gottes Kräfte wirksam werden, die dich zum Leben führen. Jesus schenkt uns diese Verheißung und ich verstehe sie sogar noch etwas weiter. Jesus verspricht uns nicht nur die Kräfte Gottes zum Leben, er verspricht uns nicht nur, uns lebendig zu machen, er verspricht uns sogar, dass wir für andere eine Quelle des Lebens werden sollen. Durch uns soll das Leben fließen, das Gott uns schenkt, und dieses Leben soll andere Menschen erreichen und sie wieder lebendig machen. Wenn Jesus in uns lebt, dann wirkt er in uns wie eine Quelle, aus der das Leben sprudelt, das Gott uns gibt. Und dieses Leben ist nicht nur für dich gedacht. Du bist nicht der Endverbraucher der Liebe Gottes. Jesus macht dich wie zu einer Quelle für andere. Du sollst nicht für dich behalten, was Gott dir gibt. Du sollst austeilen, du sollst weitergeben. Du sollst anderen Gottes Liebe und das Leben bringen. Und du kannst das, weil du beschenkt bist. Reich beschenkt, denn Jesus lebt in dir. In dir wohnt die Kraft Gottes zum Leben. Jesus ist in dir wie eine Quelle, aus der das Wasser fließt, das Leben fließt, das Gott uns schenkt. Also fließe, teile aus und halte nicht zurück. Und so wenig sich das Wasser um Grenzen schert, so wenig lasse du dich davon aufhalten. Amen. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Danke, Jesus, dass du unser Herz siehst und dass du weißt, wie es uns wirklich geht. Du weißt, was in uns kaputt ist, zerbrochen ist. Du kennst unsere Schmerzen, unsere Enttäuschungen, unsere Verletzungen, die Wunden. Du weißt um alles. Und ich danke dir, dass du keinen Weg gescheut hast, um uns so aufzusuchen, wie wir sind und dass du sogar bereit warst, Grenzen zu überschreiten, die niemand sonst überschritten hätte. So kommst du zu uns mit unseren zerbrochenen Herzen, mit unseren Verletzungen, mit unseren Schmerzen. Danke, dass du das wieder gut machen möchtest und darum wollen wir dich bitten, bitte komm, komm in unser Herz hinein, rühr uns an, verbinde, was zerbrochen und verwundet ist. Lege heilende Hände auf, mach wieder gut, was in uns nicht mehr gut ist. Danke, dass du uns diese Kräfte zum Leben schenkst. Ja, dass du sogar uns zu einer Quelle machen möchtest für andere Menschen. Und ich möchte dich bitten, dass du unser Herz füllst mit all den guten Gaben, die du hast und dass du uns den Mut gibst, sie auszuteilen und weiterzugeben und den Mut dabei auch Grenzen zu überschreiten. Bitte füll uns und segne uns und sende uns. Amen. Und wir beten miteinander und füreinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dieser Gott, der den Himmel verlässt, um uns zu uns zu kommen und seine Liebe zu bringen, der unsere Verletzungen, das, was in uns kaputt ist, wieder heil machen kann, aus seiner Liebe heraus, der geht mit uns in diesen Tag,
und alle Tage, die vor uns liegen. Und so wollen wir seinen Segen empfangen. Es segne und behüte dich der allmächtige und der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.